Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Ersatzbank. Und ja, heute bin ich wieder dabei. Mir geht's ein bisschen besser. Danke für die Genesungswünsche, die mich erreicht haben. Und auch vielen Dank an den größten Fan aller Zeiten, den wir haben, Hubi, fürs Einspringen letzte Woche. Fand ich sehr, sehr cool. Und jetzt sind wir in der klassischen Besetzung wieder da. Also ich und der Mo, hallo.
Hallo, Entschuldigung, wer sind Sie denn?
Entschuldigung.
Das ist lange her. Ja, wir sind zusammen und wir haben wieder viele Themen, insbesondere aber ein riesengroßes Thema, über das wir sprechen müssen. Wir haben ja gerade in Kopenhagen die Finals, das heißt alle drei großen entscheidenden Turniere eigentlich dieser Saison, die über FIFA E letztendlich laufen. Der FIFA E World Cup, ich denke, das ist letztendlich das wichtigste und das relevanteste Turnier, die Einzelmeisterschaft, ist entschieden. Und ja, ihr habt es mitbekommen, es wurde Umut. Der Mann hat sich zum Weltmeister gemacht und damit haben wir indirekt eine Titelverteidigung, wenn man es zumindest mal national sieht, denn ein Deutscher ist erneut Weltmeister geworden.
Ja, und so stumpf es klingt, schöner hätte die Story aber es nicht sein können. Umut hat es gewonnen, nachdem er ein herzzerreißendes VBL-Finale verloren hat und auch, wenn man seine Tweets anschaut, ziemlich gebrochen war. Ich meine, es wäre halt, das wäre das Ding gewesen, ja, als erster Spieler back-to-back die VBL zu gewinnen. In 10 Jahren gab es jetzt halt 10 verschiedene Meister. Macht sie ganz cool, zeigt die Stärke der deutschen FIFA-Szene und das ist schon krass, Dylan Mike ist ja auch in den Top 16 bereits ausgeschieden, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, genau, der ist im Achtelfinale raus.
Und ja, es ist der deutsche Meister, der ist in der Top 16 raus und der Vizemeister holt das Ding. Das ist schon geil. Und man muss auch wirklich sagen, das Finale hatte mich, wie man so schön im Englischen sagt, on the edge of the seat. Also,
ernsthaft?
Da war, weiß nicht, ich fand's spannend. Ich fand's wirklich unfassbar spannend.
Ganz ehrlich, wenn wir jetzt über die einzelnen Spiele reden, dann war das Finale, also klar, Elfmeterschießen, das ist immer spannend, auf jeden Fall. Aber das Finale war tatsächlich eher eins der langweiligsten Spiele für mich. Also ich fand, das war, weil beide sehr vorsichtig waren, wenig Risiko eingehen wollten und vielleicht auch konnten, war es sehr ereignisarm. Es war ja über 180 Minuten ein 0-0, Verlängerung auch 0-0 und dass das Ding dann am Ende mit 5-4 im Elfmeterschießen entschieden wird, puh. Also ja, ich freue mich super für Umut, aber das war wirklich eins der langweiligsten Spiele. Davor, zwei Spiele davor gegen den anderen Argentinier, das war eins der besten Spiele meiner Meinung nach, denn Matias Bonanno gegen Umut, das hatte wirklich die Vibes von Mo gegen Nicolas damals. Ich habe das Ganze ja auch gestreamt, das Turnier, bis auf, glaube ich, den ersten Block an Spielen in der Gruppenphase, aber ansonsten war ich komplett dabei. Und dieses Spiel, ich habe es vorher gesagt, das könnte jetzt genauso wie damals Mo gegen Nicolas werden und es hatte genau denselben Charakter. Nicht so viele Tore, aber genau denselben Charakter.
Ja, also, wie gesagt, ich fand es trotzdem einfach spannend, vielleicht auch gerade, weil die beiden nicht so viel Risiko gegangen sind. Dann waren irgendwie super bremsliche Szenen dabei. Und keine Ahnung, das Elfmeterschießen war natürlich insane. Also für mich hat Nicolas, glaube ich, gefühlt den schnellsten Elfmeter ausgeführt, den ich jemals in einem Pro-Match gesehen habe. Wie schnell der das Ding direkt, als diese Szene losging, reingehämmert hat, fand ich schon beeindruckend tatsächlich.
Ja, ich glaube, also es gab ja insbesondere, glaube ich, einen super krassen Fehlschuss von Nicolas im Finale. Also es gab natürlich schon Chancen und es war natürlich spannend. Also ich habe auch mitgefiebert, aber einfach jetzt mal von der Spielqualität her fand ich es einfach nicht so gut. Matias Bonanno war da ein ganz anderes Level, die Begegnung. Und die hatte ja letztendlich mit dem Ausgleich kurz vor Schluss von Umut, also vielleicht Kontext kurz für alle, die es nicht gesehen haben, Matias Bonanno führte ewig lang 1-0 und Umut war quasi raus, weil Matias Bonanno extrem stark gespielt hat, quasi nichts zugelassen hat und so. Und kurz vor Schluss macht Umut den einen wichtigen Treffer, um sich die Verlängerung zu erkämpfen und dann in der Verlängerung das Ding zu drehen. Und zwar wirklich, also der hat, glaube ich, 4-1 war es am Ende, glaube ich, oder so, oder 3-1. Es war auf jeden Fall am Ende ein deutliches Ergebnis, aber Umut hat diesen einen Treffer halt gebraucht und das war so krass. Das war wirklich so ein starkes Spiel, da waren wahnsinnig starke Treffer dabei. Ey, das hat diese Weltmeisterschaft für mich wieder ausgemacht, diese Begegnung.
Auf jeden Fall. Also ich fand dieses Round-Robin-Format, was wir am Anfang hatten, nicht ganz so stark, ehrlich gesagt. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Auch glaube, unter den Pros ist das Swiss-Format mittlerweile beliebter, obwohl auch das ja nicht so beliebt war mal irgendwann. Aber nichtsdestotrotz, das Round-Robin-Format, es hatte so ein bisschen den Flaw, glaube ich, dass Leute, die bereits, ja, oder die noch ums Weiterkämpfen kommen, schon gegen Leute spielen können, die auch schon ausgeschieden sind. Und ich glaube, das hat ein bisschen für Unmut gesorgt hier und da. Nichtsdestotrotz, finde ich, spätestens ab dem Achtelfinale waren insane Matches dabei. Also wirklich.
Absolut. Also ich glaube, man muss dieses Format mal nochmal kurz überdenken. Also das Format hat so funktioniert, wir hatten 4 Gruppen mit 8 Spielern jeweils und jeder hat gegen jeden gespielt und zwar 2-mal. Die Begegnungen wurden aber jeweils einzeln gewertet. Das heißt, nach 90 Minuten gab es halt Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Das kann man kritisch sehen. Ich finde erstmal, WM gehört irgendwie für mich eine Gruppenphase dazu. Also Swiss finde ich da irgendwie nicht angebracht. Also ich finde das schon cool, dass das in Gruppen war. Die Frage ist halt, musst du diese Begegnung einzeln werten oder kann man es nicht dann letztendlich wie auch im K.O.-System dann Hin- und Rückspiel wird zusammen addiert irgendwie machen zum Beispiel. War aber am Ende auch okay und wir haben ja wirklich krasse Veränderungen noch gesehen. Also Nicolas wäre am ersten Tag nach den ersten 7 Spielen raus gewesen, muss man dazu sagen. Ne? Der hat sich dann wieder reingekämpft und am zweiten Tag extrem stark performt und hat sich so den Platz noch geholt für die K.O.-Phase. Bei zum Beispiel Levi, der dann auch überraschenderweise in der Gruppenphase raus ist, der wäre am ersten Tag drin gewesen in der Top 4. Ich glaube, Platz 2 war der sogar. Und an Tag 2 hat das halt verkackt. Und ich fand das in dem Sinne auch noch irgendwie fair und okay, weil es gab teilweise Spiele, wo wir dachten, also so, keine Ahnung, Arcaccia oder sowas zum Beispiel. Der Italiener, der ist auch rausgeflogen in der Gruppenphase, aber der hat teilweise einfach Spiele gewonnen. Der war Letzter und plötzlich gewinnt der aber irgendwie gegen den Ersten aus der Gruppe oder so. Da waren Begegnungen dabei, die immer wieder total geil waren. Und ich finde, wir müssen in der Gruppenphase auch noch über einen Spieler sprechen, den wir sowieso noch thematisiert hätten, nämlich Bene Bauer. Es war so bitter. Der hat unglücklich gespielt. Also, der hatte seine Schwierigkeiten. Ich glaube auch nicht, dass es ewig weit gegangen wäre für ihn insgesamt bei der WM, aber Gruppenphase hätte er wohl packen können. Der hat am zweiten Tag aus den letzten 3 Spielen 3 Siege gebraucht. Und wir haben zusammen im Stream so geguckt, okay, was müsste passieren, damit er das jetzt noch schafft, noch irgendwie reinzukommen auf Platz 4 und dann K.O.-Phase passiert eh wieder, kann alles passieren, ne? Das ist dann immer ein Gegner und dann guckt man halt. Alle haben mitgespielt, wirklich. Die Konstellation außenrum hätte nicht besser sein können für ihn in der Gruppe. Er hätte nur seine 3 Spiele gewinnen müssen, er wäre durch gewesen. Und gegen Stefano Pina verliert er halt dann. Das war richtig, richtig bitter. Also hätte er dieses Spiel noch gewonnen, weil er hat Tex besiegt, Tex übrigens auch rausgeflogen in der Gruppenphase, makes it 2. Und wen hat er noch besiegt? Weiß nicht, das andere Spiel hat auch noch gewonnen. Nur gegen Stefano Pina hätte er halt auch gewinnen müssen. Das ist so bitter gewesen. Alle anderen haben wirklich mitgespielt.
Ja, das ist unlucky. Und dass es dann vor allen Dingen, ich glaube, an einem Tor halt gescheitert ist, nachher, was willst du machen? Das steckst du nicht drin, sag ich dir so, wie es ist.
Ja, und wir müssen vielleicht mal an der Stelle kurz die Frage nach dem GOAT klären. Also, wer ist der beste FIFA-Spieler aller Zeiten? Für mich ist es mittlerweile klar, Mo Oba hat das auch benannt auf Twitter und ich kann das total nachvollziehen. Es muss eigentlich Nicolas sein. Denn wenn wir jetzt über Tex sprechen, der wahnsinnig stark hat, der immer noch Weltklasse ist, aber der ist jetzt 2-mal bei einer WM gewesen und es hat 2-mal nicht gereicht, aus der Gruppenphase rauszukommen. Schwierig. Wir haben Dossari, der extrem stark ist, der aber nicht mal qualifiziert war jetzt auch für diese WM. Gut, der hat immerhin mal einen Weltmeistertitel. Wir haben vielleicht Gorilla, den man dazu zählen kann. Wir haben Niklas Rasek, der auch mehrfach schon bei einer WM dabei war, auch deutscher Meister und so weiter. Wir haben Mo, wir haben vielleicht jetzt auch Umut. Weiß ich nicht, ne? Auch schon deutscher Meister, auch als Weltmeister und so. Aber war halt auch seine erste WM. Und Nicolas hat einfach jetzt 5 WM-Teilnahmen an sich. Und jetzt stand er halt auch noch im Finale. Plus, der hat auch schon vorher Titel gewonnen. E-Champions League jetzt ja auch diese Saison und so. Wer ist für dich momentan der GOAT?
Für mich ist Nicolas absolut der konstanteste Spieler der letzten Jahre. Also gilt E-Sports, seine aktuelle Organisation hat das auch gut zusammengefasst. Und einen easy kleinen Tweet. 2017 Top 16, 2018 Top 8, 2019 Top 4, dann war ja 3 Jahre Pause, 2022 Finalist, 2023 ... Also man muss einfach sagen, er hat sich den Titel durchaus auch jetzt in Zukunft verdient und was ich sehr schockierend fand eigentlich, war sein Tweet, den er abgesetzt hat, denn er hatte überlegt, ob dieses Jahr sein letztes Jahr ist tatsächlich. Und die Niederlage im Finale hat ihn jetzt aber motiviert, weiterzumachen. Und da bin ich richtig glücklich drüber, weil ich freue mich wirklich, ihn zu sehen. Und im Duell, im Finale muss man auch einfach mal sagen, wir reden bei Nicolas immer vom Eismann. Immer. Ja, der kälteste Typ, verzieht keine Miene. Natürlich hat es ihn am Ende auch gebrochen, dass er es nicht geschafft hat. Aber man muss auch mal den guten Mann gegenüber, glaube ich, als den noch kälteren Eisblock beschreiben. Denn Umut hat ja auch schon in dem krassen Spiel gegen Matthias Bonanno quasi keine Miene verzogen, während sein Coach Daniel Fair, ich lieb's übrigens, wie der im Hintergrund ausgerastet ist, da muss ich immer so ein bisschen an Dulden und Kenneth denken, weil das auch ganz oft so, oder David, der im Hintergrund sitzt, Dulden einfach nur so ganz entspannt mit der Faust, nimmt einen Schluck Wasser und im Hintergrund die beiden Coaches komplett am Eskalieren. Ich liebe das, das ist so geil. Und Umut hat auch quasi keine Miene verzogen, bis es entschieden war. Und dann aber komplett ausgerastet. Das, also ich habe das geliebt, wirklich, das war großartig. Aber um die Frage abzuschließen, ja, aktuell ist für mich der beste Spieler der Welt und der konstanteste ist Nicholas. Wirklich, da gibt's also für mich keine zwei Meinungen eigentlich aktuell.
Ich unterschreibe das. Also Nicholas ist für mich momentan die Weltspitze. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, auch wenn er es jetzt nicht zur Weltmeisterschaft geschafft hat, also zum Titel, ne? Aber das ist Wahnsinn, was der auch teilweise wieder gespielt hat, auch diese Moral, dann aus der Gruppe dann noch rauszukommen aus dem Loch und so, weil der hat am ersten Tag leider echt nicht gut gespielt, aber sich da reinzubeißen und das Finale zu packen, sehr, sehr stark. Und dann müssen wir, finde ich, jetzt noch, wenn wir über die Jubelszenen gesprochen haben bei Umut, auch drüber sprechen, dass wir, also dass die deutsche Community extrem, extrem stark ist. Also nicht nur ganzen Watch-Partys und so weiter, die Umut dann gepusht haben auch, sondern auch vor Ort waren ja einige Pros, die auch teilweise nicht mal qualifiziert waren, also Serhatinho, Juli beispielsweise, die Schalker-Jungs, glaube Hasso auch, Gaucho war dabei, Bene, Dullen, Korei natürlich auch, die qualifiziert waren, es waren ein paar Content-Creator da und so weiter und egal wer und für welches Team, aber die haben alle sich unglaublich gefreut über Umut. Man hat teilweise im Stream gehört, wie die Fangesänge angestimmt haben und so weiter. Ich fand das so stark und das ist das Feeling, das es braucht, finde ich, in diesem E-Sport, um größer zu werden. Und das ist richtig, richtig positiv und gut. Also ich glaube, jeder von denen hätte es jedem anderen auch gegönnt. Also wenn es Dullen gewesen wäre, der gewonnen hätte, oder oder Korei oder auch Bene, es wäre die gleiche Stimmung gewesen, weil die hätten sich's alle gegenseitig gegönnt und das finde ich super krass.
Auf jeden Fall, das fand ich auch geil und es gab eine Szene zwischendurch, was ich extrem cool fand von der Regie der FIFA E, wo sie wirklich in diese deutsche Bubble reingefilmt hat und man hat richtig krass die Fangesänge gehört. Richtig, richtig, richtig großartig. Wirklich cool. Also die FIFA-Szene in Deutschland tendiert ja auch leider manchmal dazu, sich viel hinterm Rücken, auch viel schlecht zu machen gegenseitig, aber diesen Zusammenhalt, und da muss man ja auch sagen, es gibt ja verschiedene Player einfach im deutschen Spielermanagement. Und da saßen einfach alle zusammen. Da waren Rabona-Jungs bei, von King war dabei. Ich müsste jetzt auch noch mal schauen, ob da jetzt jemand von King Esports von Esports Rap dabei war. Aber generell war das cool zu sehen und ich habe das sehr genossen, weil ich glaube, die Events haben gefehlt, um die Szene auch wieder ein bisschen zusammenzubringen und vor allen Dingen, um sie nicht weiter kaputt zu machen.
Genau das. Wir können vielleicht jetzt auch schon, du hast gerade den Stream angesprochen, lass uns mal über den Stream reden. Es war ein anderes Konzept dieses Mal, denn es wurde auf dem FIFA E-Account bzw. auf dem eSports FIFA-Account ein Stream übertragen, der fast kein Gameplay gezeigt hat, glaube ich. Zumindest an den ersten zwei Tagen. Also die haben immer wieder ein bisschen reingeschnibbelt, aber hauptsächlich waren es Menschen, die sich unterhalten haben. Es waren auch wieder die bekannten Gesichter. Also da war jetzt nichts Neues dabei, aber die haben sich einfach unterhalten die ganze Zeit und man hat kein Gameplay gesehen. Wie fandest du diesen Ansatz? Denn, also vielleicht um auch das zu erklären, der Ansatz war aus meinem Verständnis her, die verschiedenen, in Anführungszeichen, Language-Streamer mit Signalen zu versorgen und dann kann man sich rauspicken, welche Spiele man sehen will. Wie fandest du diesen Ansatz, bevor ich was dazu sage?
Schwierig. Also generell, wenn ich als unwissender FIFA-Fan, der das vielleicht auch im Menü oder sowas sieht, sehe, hey, yo, jetzt gibt's hier einen Stream zur Weltmeisterschaft, den würde ich mal auschecken. Und dann ist das der Stream quasi, den du bekommst, würde ich mir ein bisschen komisch vorkommen, wenn ich ehrlich bin.
Gut, dann füge ich mich da mal gerade zu an. Also ich fand's fürchterlich, denn ich war einer von, also ich war offizieller Language-Streamer, ne? Also ich habe wirklich von FIFA E direkt die Signale bekommen und so weiter. Ich habe so ein komplettes Package bekommen, deswegen sah mein Stream-Setup richtig cool aus. Da muss ich sagen, das war auch richtig gut an sich organisiert. Das war irgendwie, ne, innerhalb von 3 Minuten hatte ich das komplett eingerichtet und es sah einfach geil aus. Das war stark. Problem war nur, niemand wusste das, dass ich der deutsche Language-Streamer bin. Das heißt, ich hatte quasi keine Zuschauer, während alle anderen, die es teilweise auch Guerilla-mäßig gemacht haben, also ich weiß nicht, ob Eli und so das alles offiziell hatten, ich glaube es eher nicht, die haben das halt einfach gemacht, so. Und es wurde halt nirgends kommuniziert. Ich glaube, auf der Seite FIFA GD stand zwar hier irgendwo, wenn du danach gesucht hast, explizit, dass es das gibt. Aber es war nicht so, dass im Stream gesagt wurde, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, so hey, die nächste Runde startet, guckt mal unten hier bei Twitch. Du kannst ja letztendlich auch Verlinkungen machen, ne? Über so Panels oder sowas. Da findet ihr alle Language-Streamer. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jetzt den deutschen Stream wollt, guckt ihr da, also klickt ihr darauf, Spanisch, Italienisch, was weiß ich. So, das wäre ja cool gewesen. Dann hätte man irgendwie das kanalisiert. Aber dadurch, dass es für alle irgendwie so zugänglich war, weil einfach, klar, du kannst ja halt den Stream nehmen und drüber labern. Das ist ja kein Stress. So, musst halt nehmen, was du kriegst. Aber viele haben ja auch ihr Gameplay so noch zusätzlich gestreamt. Da weiß ich nicht, warum das so ist. Also das fand ich leider wirklich sehr, sehr schlecht organisiert. Und am Ende auch aus persönlichen Sicht, warum sollte ich das nochmal machen, wenn mir am Ende eh keiner zuguckt, weil es ja auch nicht publik gemacht wird, dass es das gibt. Das fand ich halt wirklich schade.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Andererseits die Tatsache alleine, dass es offiziell von denen quasi geregelt ist, dass du das so machen kannst, ist doch eigentlich schon auch ganz cool. Weil das gab es bisher, glaube ich, nicht, oder?
Voll, das ist super positiv, dass es diesen Ansatz gibt von Language-Streamern, weil wie oft haben wir beide uns schon aufgeregt, dass man zum Beispiel im Main-Broadcast nie die Deutschen gesehen hat, also seltenst. Da wurde meistens Text gezeigt oder sonst was, aber nie die deutschen Spieler. Und so kann man das ja wunderbar verteilen, dass man sagt, hey, wir haben hier einen deutschen Stream, da laufen vorrangig die Spiele von den deutschen Spielern, wir haben einen italienischen, was waren da auch ein paar Italiener dabei, einen niederländischen vielleicht, und man verteilt das so. Aber ich hätte mir zum einen gewünscht, dass ich vor Ort hätte sein können. Das ist nochmal eine andere Story. Ich wäre fast da gewesen, aber weil das alles sehr kurzfristig von FIFA organisiert wurde, wirklich sehr kurzfristig, hat das nicht geklappt. Und weißt du, der Ansatz ist cool, die Ausführung ist noch echt schlecht gewesen. Leider. So insgesamt. Weil ich glaube, es ist cool, wenn man so einen Hub hat. Das war so meine Idee, dass dieser Mainstream einfach so eine Basis ist. Ne? Du kommst da immer wieder drauf zurück, weil da sind dann alle Gäste und da wird ausführlicher über die Begegnung gesprochen, analysiert und so. Aber es wird halt immer so gesagt, hey, die nächste Runde läuft jetzt auch an. Hier, wir schicken euch rüber in die Ding. Wer Bock hat, kann hier bleiben, wenn euch die Spiele nicht interessieren, aber guckt halt mal rum. Danach gibt's hier die Analysen. Und dann wird parallel halt drüber gesprochen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja eigentlich sogar ganz cool, weil Leute sich darüber austauschen können. Man kann Leuten Screentime geben, die vielleicht noch nicht so viel Screentime hatten oder sowas. Man kann sich Szenen noch mal genauer anschauen und so. Ich finde den Ansatz an sich ganz cool, aber es ist noch nicht perfekt gemacht. Zum Beispiel auch Ergebnisse hätte man ja permanent irgendwie cool einblenden können oder sowas. Also weißt du, so Live-Ergebnisse oder sowas von den Runden. Das wäre alles möglich gewesen, aber das ist halt nicht gemacht worden.
In der Tat. Also viel ergänzen kann ich nicht. Also generell finde ich es gut, dass sie es anbieten. Die Umsetzung fand ich grundlegend auch in Ordnung, gerade dass ihr auch so ein Paket bekommen habt. Ich meine, das war ja nicht nur du hast das ja gemacht, sondern auch Gordon zum Beispiel hat das ja auch gemacht.
Wobei der sich, glaube ich, einfach nur die Streams rausgezogen hat. Also nein. Gordon hat auf jeden Fall, doch, ich glaube schon. Der hatte sich die Streams von Bochum und so, glaube ich, genommen. Aber der hatte offiziell eine Erlaubnis. Also der hat sich darum gekümmert, weil er war nämlich frustriert, dass es das nicht angekündigt wurde, dass es einen deutschen Stream gibt und hat sich selbst darum gekümmert. Deswegen DG, er hat das geil gemacht. Weil er hat es gefragt, er hat das bekommen. Und ich will das gar nicht runtermachen. Ich finde das gut. Ich war am Anfang auch bei Gordon dabei, weil ich den Ansatz einfach gut fand, dass er es machen will. Aber es war so, ich weiß nicht, ich habe mich einfach am Ende drüber aufgeregt, dass das halt so schlecht insgesamt organisiert war.
Okay, also nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fand es halt cool, dass sie nicht irgendwie eine exklusive Lizenz vergeben haben offenbar, sondern halt mehr als eine, dass sich jeder so ein bisschen da bemühen konnte. Die Frage ist, ob das eben alle gemacht haben. Ein paar haben es, ein paar vielleicht nicht, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man das jetzt wieder breitreten. Ich fand den Ansatz des Streams von denen gar nicht gut. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich am Ende also auch das Overlay insgesamt, das keine Player-Facecams während der Spiele, sondern dann irgendwie diese halbgaren Overlays, wo links ein bisschen Gameplay ist, rechts irgendwie auf einmal die Kamera und alles ganz weird, weiß ich nicht.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also es gab irgendwann gerade im Finale, glaube ich, dann haben sie ja das Bild irgendwie eben nur so nach links gemacht und es gab so einen Rahmen irgendwie und dann war rechts unten so eine zusätzliche Kamera, die beispielsweise mal in die Fans gegangen ist oder so, ne? Das fand ich auch ganz komisch.
Ja, also da war nicht alles Gold, was glänzt. Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu, sagen wir mal, den meisten Turnieren, die wir in letzter Zeit gesehen haben, war das ein recht vergleichsweise reibungsloses.
Ja, es gab auf jeden Fall mal ein Disconnect. live im Stream. Das war nicht so gut. Aber da konnten sie, glaube ich, nichts für. Ich glaube, das waren irgendwie PSN-Server oder so. Keine Ahnung. Lass uns mal wegkommen jetzt von dem Stream und von Watch-Partys und so weiter. Der Ansatz ist gut, war besser als vieles, was vorher passiert ist, aber es muss noch viel getan werden, meiner Meinung nach. So, Schlusssatz. Oder hast du noch einen letzten Satz dazu? Gut. Wunderbar. Dann lass uns über zwei Personalien kurz sprechen, die bei dem FEWC dabei waren. Nämlich einmal Bene Bauer, der wird Bochum verlassen. So, ich glaube, er bleibt zwar da wohnen, aber er verlässt den VfL Bochum. Die haben sich jetzt getrennt, beziehungsweise der Vertrag wurde nicht verlängert. Und auf der anderen Seite, Focus kommt ins Spiel, denn Dullenmaik hat vor der WM zu Focus gewechselt von Neo. Ja, gut, mal gucken. Also Focus insgesamt sehr stark aufgestellt. Es kann sein, dass es da noch einen weiteren Spieler zu gibt. Es könnte sein, dass Koray noch hinwechselt, wenn ich das so richtig vernommen habe, so aus Gerüchten. Mal gucken, ob das passiert. Dann wäre Focus an sich ganz gut aufgestellt. Aber da wird sich auch insgesamt noch einiges tun. Das sind die zwei Personalien. So, dann können wir vielleicht kurz über das vielleicht beste FIFA-Video überhaupt sprechen. Also das ist zumindest der kreativste Ansatz, den ich seit langem für ein FIFA-Video gesehen habe. Und ich finde ich appreciate den Effort total. Das ist richtig gut gewesen.
Okay, von welchem Video redest du?
Gut, das ist nämlich das Problem. Ich dachte nämlich, es geht vielleicht sogar viral, aber es ist nicht so viral gegangen, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe. Harry Haskett, ehemals Hashtag Harry, hat ein Video aufgenommen, in dem er eine Weekend League spielt, und zwar an allen 20 Premier League Stadien. Also er hat immer versucht, in möglichst nah am Stadion eine Begegnung aus der Weekend League zu spielen. Und halt mit irgendeiner mobilen Konsole, ne, mit Bildschirm und so gibt es jetzt verschiedene Anbieter, also diese Boxen. Und hat dann halt immer versucht, irgendwo eine Steckdose zu finden, hat, glaube ich, dann halt über LTE gespielt oder so. Und teilweise sogar gewonnen, unter teils auch sehr widrigen Umständen. Also einmal hat er im Fanshop am Stadion das Ding ans Fenster irgendwie, da war eine Steckdose, die er gefunden hat, rangestellt, ist dann rausgegangen, weil er kann sich ja nicht einfach in diesen Laden setzen und da zocken, so ohne Erlaubnis und so, und hat dann von außen durchs Fenster geschaut und dann gezockt. Das fand ich sehr lustig. Also, witziges Video geworden, und ich finde so, allein für den Aufwand, das an einem Wochenende so durchzuziehen, sehr kreativ.
Klingt auf jeden Fall ziemlich lustig. Ich habe es ehrlich gesagt null wahrgenommen. Ich habe das auch in den Notizen von dir gesehen und dachte so, hä? Was hat er gemacht? Also die Idee ist cool. Ich meine, das könntest du halt auch mit den 18 Bundesliga-Stadien machen. Dann hast du immerhin zwei Free-Loss, so nach dem Motto. Ja. Kannst du noch zwei zu Hause oder eins im Zug spielen. Ah, im Zug, Deutschland eher schwierig.
Schwierig, ja.
Aber generell auf jeden Fall eine lustige Idee.
Ja, fand ich einfach cool. So, dann haben wir einen neuen Squad-Battles-Glitch offensichtlich. Also ich weiß nicht, wer jetzt noch Squad-Battles wirklich spielt. Das ist eine Anschlussfrage dann. Aber ja, es gibt halt immer noch Möglichkeiten, in Squad-Battles irgendeinen Glitch anzuwenden, dass man halt nicht weiterspielen muss nach der Führung oder sowas. Und dann lässt man die Zeit runterlaufen. Ich finde einfach, Squad-Battles braucht eine Überarbeitung. Im besten Fall einfach mit der Hälfte der Halbzeit. Dann wäre Squad-Battles, glaube ich, auch tatsächlich einigermaßen attraktiv, das zu machen. Weil letztendlich sind die Rewards halt wirklich schlecht dafür, dass du wirklich viel Zeit dafür investieren musst. Ich glaube, aktuell brauchst du so 25.000 Punkte oder sowas, um Elite 3 zu holen, was dir zumindest so ein 91-plus Tots-Spieler noch irgendwie bringt oder so. Und das ist halt einfach nicht worth it. Also das sind halt letztendlich auch mindestens 12, 13 Begegnungen oder sowas, die du spielen musst. Weiß ich nicht, wer da Bock drauf hat. Gegen die CPU ist halt auch teilweise wirklich langweilig. Aber ja, könnt ihr euch informieren. Also Nepenthes hatte das gepostet irgendwie so. Keine Ahnung. Funktioniert letztendlich fast immer das auf die gleiche Art und Weise, nur die Position ist unterschiedlich. Überlegt euch selbst. So, und das ist jetzt noch die Frage, diese Sommertoken, Mero. Hast du dir irgendwelche davon erspielt? Und wenn ja, was ist deine Meinung dazu?
Ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Überblick. Ich glaube, ich habe zwei, weil ich eine SPC gemacht habe. Also, ganz ehrlich, im Moment ist mein Interesse an FIFA nicht so riesig. Das ist jetzt aber, glaube ich, keine Ahnung. Also, ich habe es mit dem Patch jetzt nochmal ausprobiert. Ich finde es ganz gut eigentlich. Ich mag den Patch. Generell ist es ja, glaube ich, auch einfach mal anzusprechen, dass es im Juli einen krassen Einschnitt ins Gameplay gab, den wir so, glaube ich, noch nie gehabt haben. Und dabei auch ein neuer Skill-Move eingefügt wurde, zum Beispiel.
Und, ja, tatsächlich.
Das ist das, was sehr, 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 sehr cooles und sehr, sehr gutes. Ist vielleicht auch ein Ausblick auf die Zukunft von FIFA-Patch-Zyklen. Mag ich jetzt mal so dahinstellen. Also generell finde ich das Token-System, wir ziehen es mal so aus, generell finde ich das Token-System bei allen Events cool, andererseits auch ein bisschen überladend. Es verliert an Mehrwert, wenn wir das jedes Mal bekommen. Wobei das sicherlich auch andere vielleicht nochmal anders sehen. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwo ein bisschen einfach zu viel wird, wenn es bei jedem Event dabei ist, auch wenn es cool ist. Ich habe mir jetzt den letzten Malen gar keine mehr gespielt. Ich glaube, ich habe schon bei den Future Stars keine mehr gespielt, weil ich aktuell einfach wirklich auf dieser Schiene bin. Ich spiele FIFA, wenn ich Bock habe und lass mich nicht unbedingt von den Aufgaben dazu zwingen, mehr das zu spielen.
Mhm. Ja, ich bin leider so ein Opfer, dass das da noch macht. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich die Squad-Battles-Aufgaben noch mache oder nicht. Ich habe die Futterpacks halt mitgenommen und so, und ich habe so die Online-Sachen, die finde ich an sich ganz okay. Also da irgendwie dann, ja, weißt du, so Golden-Goal-Spiele oder sowas, die gehen ja auch relativ schnell und das finde ich dann auch nochmal spaßig, weil da baut man sich irgendwie so ein Team und macht das halt. Was mich ärgert, ist diese Limitierung auf 4 Spiele am Tag, aber das habe ich mit Hubi ja auch schon erörtert. Fand ich irgendwie einfach doof. Das finde ich einfach doof, das ist totaler Quatsch. Aber an sich, ja, nett und Engagement und bla bla bla, man kommt halt immer wieder zurück. Aber Squad Battles bin ich wirklich am Überlegen, ob ich die durchziehe, weil das ist halt einfach nur nervig. Aber es sind zumindest nur 4 Spiele. Also zumindest, das ist nicht so wie bei Icon Swaps oder so, 6 Spiele und so, boah.
Ich weiß nicht, ob Engagement das die richtige Wortwahl irgendwo ist, wenn ich ehrlich bin. Weil ich glaube, es kann Leute, die halt nur hin und wieder spielen, so wie ich halt auch, einfach massiv überfordern, die Masse an Tokens und alles im Blick zu behalten. Wenn man jetzt nicht jemanden wie Helma Design oder sowas kennt auf Twitter, der einem da so eine tolle Liste zusammenstellt, dann kommt man da, glaube ich, nicht wirklich gut hinterher.
Ja, das müsste auch nochmal offiziell eigentlich, also das ist das Ding, was sie zur kommenden Saison auf jeden Fall machen müssen, das besser nachvollziehbar machen. Da fehlt ja komplett die Übersicht. Aber naja, gut, Sommertoken, ja, nehmt mit, was geht, aber macht nicht zu viel. Es ist jetzt eh heiß und so, da muss man auch nicht die ganze Zeit zocken. Du hast den Gameplay-Patch schon angesprochen, eine Woche vor der WM. So wie ich es mitbekommen habe, haben die in der E-Sport-Version allerdings ohne diesen Patch gespielt. Also E-Sport-Version wird bei den Turnieren ja immer gespielt. Das ist dann eben nochmal dieses Ding, okay, es gibt diese Special-Accounts mit allen Karten und so weiter. Und da sind manche Dinge auch nochmal anders. Plus du hast die Möglichkeit, eben diese Competitive-Games, so dieses, okay, Hin- und Rückspiel, ne, und dann Tore und dann geht's bei Gleichstand automatisch in Verlängerung und so. Das kannst du da halt alles einstellen. Es gibt so ein paar Feinheiten, die da anders sind. Und scheinbar gab es diesen Patch da nicht, weil ansonsten hätte man natürlich fragen können, okay, ein, wie du gesagt hast, einschneidender Patch, eine Woche vor der WM. Ja, moin, vielen Dank. Aber ich glaube, ein anderes Problem, das sich kurz vor der WM noch aufgetan hat, ist, dass die Practice Rooms nicht nutzbar waren bei der WM. Das fällt mir gerade nämlich noch ein. Da hatte Damian, der einzige Pole bei dieser WM, das getweetet, ja, irgendwie war das halt nicht nutzbar für ein paar Tage und das ist halt irgendwie Quatsch, weil du kannst dich nicht einspielen, du kannst nicht trainieren. Das ist natürlich total bescheuert dann. Und das Internet soll auch ziemlich schlecht gewesen sein. Vor Ort gab es auch Screenshots, also das ist in Frage zu stellen.
Aber ja, genug wobei, mit der WM. Wobei da auch man irgendwie schauen muss, also woran hat es gelegen? Ich meine, der Download war ja krass, der Upload ist halt krepiert mit 1 MB. Und ja. Da muss man halt nochmal hinschauen. Dann ist die Frage, wie viele Auswirkungen hat der Upload am Ende wirklich auch auf das Game? Weil ich meine, wenn Leute über LTE in 20 Stadien zocken können, ist die Frage, der Upload ist da, glaube ich, nicht zu krass. Über LTE vielleicht auch nicht viel höher als jetzt da, ob das das Krasse ist.
Ja. Ja.
Vielleicht liegt es auch einfach an der internen Verkabelung. Ich meine, beim VBL-Finale gab es ja auch ein bisschen technische Probleme. Da wurde dann ein Switch ausgetauscht und dann war es halt weg.
Ja. Naja, wer weiß. Also wollte ich einfach nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
Generell auf jeden Fall. Dass da die Practice Rooms nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, ist leider richtig schlecht. Das ist aber auch leider ein Problem, das wir generell immer wieder erleben. Das ist schade. Was aber normal ist, sag ich mal, dass sie bei so Turnieren in der Regel. In anderen E-Sport-Titeln ist das ganz normal, dass die Leute nicht auf dem Patch spielen, der aktuell ist, sondern mit dem besonderen Client, den sie dann da benutzen, meistens den Patch nehmen, auf dem sie trainiert haben. So war das jetzt in der FIFA-E-Sports-Version auch. Wir hatten das Problem generell mit neuen Patches eigentlich immer vor allen Dingen vor Online-Qualifiern, dass die halt super schlecht getimed waren. was meiner Meinung nach auch eigentlich nicht sein darf. Das ist ein generelles Problem. Das ist etwas, was die Entwickler besser mit der also eigentlich müssten die Entwickler ihre eigenen Turniere besser im Blick haben, dass jemand da irgendwie aufs große Ganze schauen müsste. Ja, ich meine, bei den EA-Fehlern ist das sowieso eine Frage, ob das tatsächlich jemand macht. Aber da müsste jemand aufs große Ganze schauen und sagen, ey, ihr könnt nicht am Mittwoch den Patch bringen, wenn Freitag bis Sonntag ein Qualifier ist, bringt ihn mal lieber nächste Woche, weil danach ist nämlich nichts. Oder es dauert 2 Wochen, bis das Turnier zu Ende gespielt wird oder sowas, weil dann hätten die Leute wieder Zeit, sich einzuspielen. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, wie es jetzt beim eClub World Cup aussieht zum Beispiel.
Ja, keine Ahnung. Das ist aber auch das Turnier, was mir dann schon wieder verhältnismäßig egal ist. So. Wir haben noch ein paar andere Themen, die mehr jetzt den Content wieder betreffen. Und zwar zum einen müssen wir noch über das Ende von Shapeshifter sprechen. Wir hatten ein 4 Wochen langes Event. Die Footies, die jetzt gerade aktuell sind, werden wohl ähnlich oder länger andauern. Aber die Shapeshifter müssen wir noch drüber sprechen. Es kam eine Karte, ABD Pelé, Bundesliga Hero. Das ist die wahrscheinlich beste Karte eines Bundesligaspielers überhaupt, die wir bis jetzt jemals hatten. Die Frage ist halt, ja, ist das gerechtfertigt? Also, so wie ich es mitbekommen habe, ist der in der Bundesliga eh quasi nicht vertreten gewesen. Also, irgendwer hat geschrieben, der hat für 1860 München irgendwie 2 Tore geschossen oder so. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber die Pelé ist jetzt keine Karte, die man bewusst mit der Bundesliga krass assoziieren würde. Und dann ist natürlich ein Robert Lewandowski beispielsweise, der ja jetzt leider zu Barcelona ist, ne? Tschüss Robert. Aber das ist ja eigentlich eher der Spieler, den man jetzt mit der besten Bundesliga-Karte vielleicht assoziieren würde.
In der Tat. Und da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere, die man sich da einfallen lassen könnte. Aber die Pelé, wenn man das, glaube ich, sich genauer anschaut, irgendjemand schrieb irgendwie mit 2 Spielen bei 1860. Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, also wenn man jetzt mal der hochheiligen Quelle Wikipedia glaubt, ich habe jetzt nicht Lust, Transfermarkt aufzumachen, aber dann waren es immerhin 50 Spiele beim TSV 80 München. Aber er hat trotzdem nur 2 Tore geschossen. Und ja, also dazu muss man ja auch generell mal sagen, es geht ja am Ende auch immer darum, wo hat der Spieler die meiste Zeit verbracht? Also seine Grundkarte hat er ja in der Ligue 1, die ist auch durchaus angebracht. Seine meiste Zeit hat er bei Olympique Marseille mit 103 Spielen verbracht, dann nochmal 29 Spiele bei Olympique Lyon. Zwischendurch war er auch bei Lille mit 37. Und dann ist er zu Torino Calcio, 49 Spiele und 50 Spiele eben beim TSV München.
1860 München.
Ja, Entschuldigung.
Ja. Auch wenn es die Konkurrenz ist, aber das
warum halt, es in dem Sinne quasi die beste Karte aller Zeiten werden muss, sei mal so dahingestellt, ja.
Naja, so, das ist das Ende gewesen. Shapeshifter an sich, ein cooles Event, hat noch mal krasser reingeschallert als Team of the Season, finde ich. Also es ist deutlich heftiger, wie jetzt Shapeshifter in den Teams vertreten sind im Vergleich zu Team of the Season-Karten. Klar, die sind teilweise auch noch mal besser. Es kamen krasse Karten noch mal raus, auch sowas wie Walker, Innenverteidiger und so. Ja, heftig. Also finde ich einfach krass, so Shapeshifter haben dieses Jahr richtig hart geballert und nochmal eine gute Marke hinterlassen. Jetzt bin ich gespannt, wie die Footies insgesamt werden. Es kommen ja jetzt diverse Karten raus. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Es gab ja diese Abstimmung auch, ne, mit irgendwie 5-Star-Weakfoot. Welche Karte soll 5-Star-Weakfoot bekommen? Und erst kam Diaz raus, als einer von 3, die zur Auswahl standen. So, yo, der hat gewonnen. Jetzt kam Havertz raus. Yo, der stand auch zur Auswahl. Yo, der hat gewonnen. Kommt jetzt die 3. Karte auch noch mit? Jo, die hat gewonnen. Also das habe ich nicht ganz verstanden, warum die Karten so rauskamen.
Ich habe ehrlich gesagt die Abstimmung nicht mal mitbekommen.
Ja, siehst du.
Also, Night Market ist komplett an Night Market, um Gottes Willen. Footies ist komplett an mir vorbeigegangen bis jetzt. Was ich sehr beeindruckend finde, sind aber diese Footies-Premium-Karten, die offenbar funktionieren wie Hero-Karten mit den Links.
Genau, genau. Also das finde ich tatsächlich auch ganz cool. Das fügt dem ja eigentlich was hinzu in der Mechanik, was sehr, sehr interessant ist, weil du kannst jetzt noch mal zum Ende von FIFA noch mal ganz anders Teams bauen, weil die eben noch mal andere Links mitbringen. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Das Beste an Footies ist eigentlich immer, dass du halt unglaublich viele Special Cards ziehen kannst in allen Packs und so weiter, weil zum einen viel mehr Special Cards drin sind. Es gibt jetzt, glaube ich, jede Woche ein neues Batch an Special Cards, die so über die Zeit released wurden von Team of the Year, Informs, irgendwelchen anderen Promos. Das finde ich sehr cool. Da kommt jetzt am Freitag, glaube ich, das 2. Batch schon, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das ist gut, aber so an sich, dieses Footies-Ding, ja, es kommen halt jetzt krasse Karten. Wer jetzt noch Bock hat, kann halt noch was machen draus.
Ja, wer Bock hat, kann noch was draus machen, tatsächlich. Ich behalte weiterhin jetzt auch tatsächlich durch den Patch wie gesagt, wieder ein bisschen mehr Spaß an Game gefunden. Ich finde vor allen Dingen, also was ich sehr, sehr gerne gemacht habe schon vor dem Patch, waren Flachschüsse. Die waren jetzt halt nicht so konstant. Die sind ja eben auch gebufft worden. Und daher ist mein Interesse daran, noch mal ein paar Runden zu spielen, auch wieder gestiegen. Ich behalte derweil fleißig diverse Serie A-Karten im Auge, denn ich will gucken, ob ich mein Team hier irgendwo noch für ein Apple und ein Ei quasi ein bisschen boosten kann. Ich finde es immer noch unfassbar verstörend zu sehen, dass ein Koulibaly 95.000 Münzen kostet. Team of the Season.
Naja, klar. Es gibt halt andere Optionen, ne?
Ja, Mario Gomez zum Beispiel. Also, zum Beispiel. Wenn wir mal über Shapeshifter-Event reden, muss ich sagen, ich finde es sehr cool, dass sie auch aus den Heroes Shapeshifters gemacht haben. Wobei ich einige Karten nicht ganz nachvollziehen kann. Zum Beispiel, warum Morientes von ST auf ZOM steht, das ist halt gehupst wie gesprungen, ein bisschen abgesehen von den Werten.
Ja, das ist total egal gewesen. Aber ist ja wurscht. So, wir haben noch zwei Sachen gameplay-mäßig, contentmäßig. Und zwar einmal die 85 plus mal 10 SBC. Der geliebte Schatz aus FIFA 21 ist zurück, allerdings nicht in der Form, Stand jetzt. Also kann man zwar wiederholen, aber nur bedingt. Dauert immer ein bisschen, bis der nächste Slot sozusagen frei ist und dann darf man wieder einmal machen und so und dann, ne, gut. Aber immerhin. Und Icon-Picks laufen immer noch, aber die sind unglaublich teuer dafür, dass Icons eigentlich viel, viel, viel zu schlecht sind im Vergleich zu allen anderen Karten, die du gerade ziehen kannst und auch zu den Shapeshiftern, die du großteils im Team hast. Beziehungsweise auch jede Footies-Karte wird besser sein als 95% der Icons. Also im Prinzip machst du ja noch Icon-SBCs, um entweder eine ganz bestimmte Icon, die du halt haben willst, noch zu bekommen. Wobei das meistens dann Ronaldo, Hullet, Ronaldinho, Zidane vielleicht sind, irgendwie sowas, ne, so persönliche Favoriten sozusagen, aber rein spielerisch sind halt nur eine Handvoll davon irgendwas noch wert und dafür sind Icon-Picks, die dann halt irgendwie 600k kosten, viel zu teuer. So, das sind die Content-Punkte, die wir noch haben. Jetzt haben wir noch einen kurzen Spot und zwar Goals. Da passiert irgendwie immer auch wieder was. Jetzt gab es so den einen oder anderen Clip, also es gibt da schon irgendwas Spielbares auch und so. Wir haben ja auch schon über UFL gesprochen, da gibt auch immer wieder Updates, schaut da einfach mal auf YouTube oder guckt eben auf die Discord-Server, das finde ich auch mal ganz spannend, bin ich auch immer wieder unterwegs, was die da so posten, da kann man sich auch ganz gut beteiligen. Ich glaube, es gibt sogar bei UFL was, glaube ich, gerade noch den Aufruf, dass man als Deutscher, als Moderator in dem Discord auch unterwegs sein kann. Da hat man sicherlich dann ein paar Vorteile, kommt vielleicht ein bisschen früher auch mal an so eine Beta-Phase oder so ran. Guckt doch mal, wenn euch das interessiert, was da so abgeht. So, jetzt haben wir noch ein letztes Thema und zwar FIFA 23, Miro. Was ist schon bekannt?
Was ist schon bekannt? FIFA 23, die Coverstars. Mbappé und Sam Kerr. Finde ich super nice, ein diverses Cover. Schade finde ich es ein bisschen, dass wir bei der Standard-Edition eine Splittung haben. Sie ist auf Amazon exklusiv, in Neuseeland und in Australien. Und auf dem Rest der Welt ist Mbappé auf der Standard-Edition globaler Coverstar.
Ja, hätte man, finde ich, auch einfach lösen können, dass man beide aufs Cover packt und fertig. Also, warum braucht es da verschiedene große Cover-Dinger? Also ich finde das auch sehr cool, dass es eine Fußballerin dabei ist, gerade übrigens ja auch die EM in England. Deswegen schaut auch da gerne rein. Ich finde es tatsächlich, ich habe Deutschland gegen Spanien beispielsweise gesehen, es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Das macht Spaß, schaut euch das an, das ist cool. Und ich finde das einen guten Schritt eigentlich. Also ich kannte jetzt Sam wie auch immer man den Namen ausspricht, nicht. Aber einfach nur, weil ich mich mit Fußball bei den Frauen gerade weniger beschäftige, natürlich dann auch noch weniger mit der Premier League. Aber sie spielt für Chelsea und ja, ich finde, das ist ein cooler Ansatz und ich bin da sehr gespannt, ob das sich vielleicht auch noch in andere Bereiche dann, ja, rüber entwickelt. Ne? Mal gucken, was da so passiert in FIFA 23. Und ich glaube, jetzt heute, am 20.07., sollen weitere Infos zu FIFA 23 kommen.
Ja, das heute wird auch spannend. Heute, ich glaube, auf der YouTube-Premiere steht 19 Uhr. Also ihr hat das ja schon angekündigt, 20. Juli. Heute Abend um 20 Uhr quasi, also der Release auf YouTube, die Premiere, die da ansetzt. Wir sind gespannt, was da kommt. Was man auf dem Cover aber schon sehen kann tatsächlich, Mo, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ob deine flinken Augen darauf geachtet haben.
Nein, haben sie nicht.
Hypermotion 2.0.
Wow. Ja, das sind wieder jetzt die schönen Marketingbegriffe, die uns nachher irgendein tolles Spielgeschehen ermöglichen sollen. Bin ich mal sehr gespannt. Mich interessiert vor allem tatsächlich, so wie der neue Ansatz in Ultimate Team sein wird. Denn wir wissen ja schon, Chemiesystem wird über Bord geworfen und es wird was komplett Neues geben. Das wird interessant und wie sich das auswirkt. Weil ich glaube, dass es sich da eben mehr in diese Richtung E-Football tatsächlich bewegt, was ja einen komplett anderen Ansatz hat, der aber auch sehr, sehr interessant ist. Und ich finde diese Weiterentwicklung sinnvoll und auch spannend. Da wird sich zeigen, ob FIFA ein zukunftsfähiges Spiel ist, das nochmal mehr irgendwie einen Anreiz hat, ja, mehr dieses Sammeln wieder reinzubringen, ne, was es mal früher hatte. So jetzt, mittlerweile ist es eine komplette Marktsimulation, weil da passiert so viel. Aber ne, da könnte vielleicht was passieren. Deswegen sehr spannend, guckt euch das mal an, wenn es euch interessiert. Ansonsten reden wir sowieso im Podcast auch drüber.
Auf jeden Fall. Also generell Hypermotion, meiner Meinung nach, spielt sich, was Animationen sind, teilweise die PS5-Version besser als die PS4. Deswegen bin ich gespannt, was Hypermotion uns zusätzlich mit reinbringt. Wir harren der Dinge, die da kommen. Und in der nächsten Podcast-Folge, ja, bleibt gesund, werdet nicht taub, weil sonst könnt ihr uns nicht mehr hören. Könnt ihr dann.
Hast du einen Spieler der Woche übrigens?
Bevor du jetzt abmoderierst. Kommst du aber mit wilden Nummern raus. Ich weiß gar nicht, ob ich über Insigne End of an Era schon mal gesprochen habe.
Bestimmt.
Also generell habe ich gerade ein paar Spieler, die sehr, sehr cool sind, die mich positiv überraschen. Wer bodenlos ist, aktuell ist Moinant, der Torwart, der Tots. Der hält irgendwie gefühlt gar nichts. Ich war so begeistert von dem, da hat er alles gehalten, jetzt hält er irgendwie nichts mehr. Aktuell auf jeden Fall mein Spieler der Woche, Chiellini, End of an Era. Die Karte habe ich auch gemacht. Ich hatte sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt, wo sie rauskam damals und wo wir noch eine Folge aufgenommen haben. Mittlerweile habe ich sie gespielt und der Mann ist cracked.
Sehr cool. Für mich ist es Grealish, Shapeshifter. Ich finde, der ist irgendwie, weiß nicht, der spielt sich einfach sehr, sehr gut. Habe ich irgendwann gezogen und ja, passt schon. Sehr gut. Enttäuschung, aber ein anderer Man City-Spieler, und zwar Fernandinho. Ich finde den irgendwie, ich habe den gemacht, weil ich dachte, ja, ne, kleiner, wuseliger Spieler auf der 6. Nee, ist es dann doch irgendwie nicht. Also irgendwie, der hat zu wenig Ausdauer gefühlt und der ist es einfach nicht. Und auch noch eine Feststellung, also wie du sagst schon, Torhüter nicht so gut. Ja, ich hatte gestern, habe ich 3 Spiele gemacht. Ich habe von, also diesen Premier League Cup da gespielt, ne, wo du ein Team aus der Premier League nur spielen kannst. Da habe ich Man City, weil ich halt einfach sehr viele Man City-Spieler habe. Und ich hatte am Anfang den, wie heißt der, den Ami, den Ersatzkeeper halt von Man City im Tor, weil den hatte ich halt. Ederson habe ich irgendwann jetzt dann gezogen und habe dann getauscht und Ederson war so viel schlechter, der hat nichts gehalten. Also manchmal, gestern war generell einfach so, ich habe vorne nichts getroffen, egal was ich gemacht habe, hinten alles bekommen. Manchmal ist Gameplay einfach so, dass es dich nicht gewinnen lassen will. Aber das ist ein anderes Thema. Mal lassen Sie den Sack zumachen, es ist nämlich viel zu heiß, um jetzt ewig noch hier drin zu sitzen.
Pass auf, ja, wir machen jetzt den Sack zu mit der größten Meldung. Gerade offiziell verkündet vom VfL Bochum, auch, wie du angesprochen hast, Koray verlängert seinen Vertrag nicht. Schauen wir mal, wohin er geht. Und damit behaltet das Transferkarussell im Auge. Informiert uns über heimliche Wechsel. Naja, so viele heimliche gibt's nicht. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.